Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juli 1991.
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Begrüßt euch das Info-Team heute am Donnerstag wieder. Die Telefonnummer, also für Anrufe, Beschwerden, Meckereien und so weiter, ist 31 028 0761 31 028. Dann seid ihr hier direkt im Studio, müsst aber nicht direkt was sagen. Also ihr könnt auch einfach nur was sagen, das geht dann nicht über den Sender. Ja. Was haben wir heute im Info? Da haben wir erstmal ein paar Kurzmeldungen. Bei der Firma Buck hat es gebrannt. Da gibt es nur eine kurze Anmerkung dazu. Dann war heute in Freiburg ein Prozess gegen Taxifahrer und Taxifahrerinnen wegen einer Golfkriegsdemonstration. Da ist das Urteil auch schon gesprochen worden. Da gibt es einen Bericht zu. Dann haben wir noch eine Kurzmeldung zu Kurdistan. Da hat die Repression mal wieder zugeschlagen, beziehungsweise die Lage ist ziemlich eskaliert. Es gab mehrere Tote gestern. Ja. Und dann haben wir noch vor dem Abschiebeinfo einen Beitrag, der von der Wagenburg gestaltet wird. Wagenburg, Freiburg in Lehen, die sagen mal wieder was. Die haben nämlich eine Klage von der Stadt an den Hals gekriegt. Dann kommt das Abschiebeinfo und was da gemacht wird, erzählt euch jetzt Laura.
Ja, zuerst mal ein bisschen zur europäischen Asylpolitik, dann Aktivitäten gegen Abschiebung, Auszüge aus dem Referat von Rechtsanwalt Stiegler am letzten Freitag über die juristische Situation und die Termine für nächste Woche.
Ja gut, und dann haben wir noch ein längeres Info, was da kommt, erzählt gleich auch noch jemand.
Ja, heute machen wir eine halbe Stunde länger Info und die Internationalismus-Sendung von 7 bis 7:30 entfällt. Da würde normalerweise laufen der aktuelle Stand in El Salvador. Das wird verschoben auf kommenden Donnerstag. Stattdessen wird heute von 7 bis 7:30 wird's einen Beitrag geben vom Knaschcamp in Aichach, was letztes Wochenende stattgefunden hat. Ja, und das wär's dann gewesen.
Also das Info dauert heute bis 7:30. Veranstaltungshinweise gibt es aber trotzdem, wie gewohnt, schon kurz vor 7, nach eben diesem Abschiebeschwerpunkt-Info, das in einer halben Stunde zwischen 6:30 und 7 stattfinden wird. Ja, bei der Firma Buck hat es heute gebrannt. Die Firma Buck ist ja in Neuenburg ist die gelegen, und zwar ist es eine Rüstungsfirma, die war auch während des Golfkrieges von der Aktion vor Stadt. Da hat es gebrannt. Was genau passiert ist, können wir noch nicht sagen. Es gibt aber eine Presseinformation der Polizei. Ich zitiere mal daraus, was die rausgekriegt haben. Das Feuer brach in einem Lagerraum aus, in dem Abfallprodukte gelagert waren. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung mit Lautsprecher und Radiodurchsagen aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und die Wohnungen nach Möglichkeit nicht zu verlassen. Etwa 500 Camper eines benachbarten Campingplatzes wurden vorsorglich evakuiert. Nach momentanem Stand besteht keine akute Gesundheitsgefährdung. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, Ermittlungen sind noch im Gange. 5 Feuerwehrleute mussten wegen Atembeschwerden in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sie konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Gut, da ist natürlich die Frage, was darauf zu geben ist, wenn die hier sagen, alles ungefährlich und so nichts passiert. Aber da versuchen wir vom Radio noch was Genaueres rauszukriegen. Wahrscheinlich gibt es dazu Informationen am Samstag, eben von der Regionalredaktion aus Mülheim. Hinterem Mond, die senden immer von 13 Uhr bis 14 Uhr am nächsten Samstag. Da vielleicht genauere Infos zum Brand bei der Firma Buck.
der Straßenverkehrsordnung gegen Golfkriegsproteste. Verfahren gegen Taxidemonstrant eingestellt. Tagtäglich noch sterben im Irak Tausende von Menschen, vor allem Kinder, an den Folgen des Golfkriegs. Doch auf Freiburgs Straßen, die noch zu Beginn des Jahres Tausende besorgter Bürger auf den Beinen sahen, ist wieder beschauliche Sommerruhe eingekehrt. Bei ihrem nachträglichen Versuch, die eher unliebsamen Proteste zu kriminalisieren, musste die Freiburger Polizeibehörde eine weitere Niederlage vor Gericht kassieren. Heute Vormittag wurde ein Bußgeldverfahren gegen einen Teilnehmer einer Taxidemonstration gegen den Golfkrieg von Gerichts wegen zu Lasten der Staatskasse eingestellt. Zu einem Freispruch erster Klasse, wie ihn Rechtsanwalt Albert gefordert hatte, fehlte es dem vorsitzenden Richter offenbar an Mut. Dass es überhaupt zu einer mündlichen Verhandlung kommen musste, lag an einem ausdrücklichen Aktenvermerk, dass die Staatsanwaltschaft sich in jedem Falle einer vorzeitigen Einstellung widersetzen werde. Doch welch verbrecherische Untaten wurden eigentlich verhandelt? Am 5. Februar dieses Jahres hatten sich 40 bis 50 Taxifahrerinnen und Fahrer an ihrem Innenstadtstandplatz in der Humboldtstraße beim Martinstor zusammengefunden und sich anschließend zu einem Korso durch die Freiburger Innenstadt formiert. Mit improvisierten, transparenten, inhaltlichen Kundgebungsbeiträgen und immer wieder Hubkonzerten protestierten sie lautstark gegen das Gemetzel am Golf. Eine Demonstration von vielen in dieser Zeit. Doch die erste Taxidemonstration dieser Art in Freiburg. Auch in anderen Städten der Bundesrepublik engagierten sich die Droschkenkutscher in ähnlicher Form bei Demos und Blockaden. Der Zusammenhang zwischen Krieg und Kraftstoff einerseits und Auto- und Rüstungskonzern, Stichwort Daimler-Benz, andererseits, stand dabei meist im Vordergrund. Die Freiburger Polizei begnügte sich damit, den Zug vorn und hinten zu eskortieren und fleißig Autonummern zu notieren. Die Straßenverkehrsordnung soll nun herhalten, um einzelne willkürlich herausgegriffene Taxifahrer und Fahrerinnen einzuschüchtern. Wegen Überfahrens einer roten Ampel während der Demonstration, die sich im Schritttempo über den Freiburger Innenstadtring damals bewegte, verschickte das Amt für öffentliche Ordnung über 10 Bußgeldbescheide, a 100 Mark und 3 Punkten in Flensburg. An einen Fahrer davon ergingen gleich 2 auf einmal. Und die Freiburger Kripo ermittelt seither wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Der Taxibund Südbaden e.V., der Zusammenschluss von Fahrerinnen und Fahrer, verurteilte in einer Presseerklärung die juristischen Vorgänge um die Demonstration als so wörtlich politischen Einschüchterungsversuch gegen engagierte Arbeitnehmerinnen, die damals wie tausende anderer Freiburger Bürgerinnen und Bürger ihren Protest gegen die Unmenschlichkeit des Krieges auf die Straße trugen. Zitat Ende. Bei der heutigen Verhandlung im vollbesetzten Sitzungssaal 1 des Freiburger Amtsgerichts musste sich der Vertreter des Amts für öffentliche Ordnung Zweifel an seiner Grundgesetztreue vorhalten lassen, als er einer kleinlichen Auslegung der Straßenverkehrsordnung Vorrang vor dem verfassungsrechtlich garantierten Grundrecht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit gab. Welche Auswirkungen dieser heutige Einstellungsentscheid auf die übrigen Verfahren hat, ist noch unklar. Der Taxibund Südbaden e.V. jedenfalls ruft alle Kolleginnen und Kollegen, die mit ähnlichen Verfahren überzogen wurden, auf, sich wegen gemeinsamen weiteren Vorgehens zu melden. Eine Möglichkeit dazu bietet der regelmäßige Treff des Taxibunds, jeweils montagabends, also auch diesen Montag, um 20 Uhr, in der Gaststätte des neuen Wiehrebahnhofs, bei schönem Wetter, selbstverständlich im Garten.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juli 1991.
Aus Kurdistan ist zu erfahren, dass dort am gestrigen Mittwoch die Lage weiter eskalierte. In Diyarbakir kam es zu Straßenkämpfen, in denen mindestens 7 nach anderen Meldungen laut Kurdistan-Komitee gestern Abend bereits 20 Menschen getötet wurden. Auslöser dafür. In der Nacht des 4. Juli wurde der Vorsitzende der HEP, der Partei des Werktätigen Volkes des Bezirks Diyarbakir, verschleppt. Verantwortlich dafür sind offensichtlich Mitglieder der türkischen sogenannten Konterguerilla, des Amtes für Spezialkriegsführung. Am 4.7. verschleppt wurde am 8. die Leiche von Vedat Aydin gefunden, mit Folterspuren und Einschüssen. Für gestern war die Beerdigung geplant. Sie entwickelte sich zu einer Massendemonstration. Mittags war die ganze Stadt Diyarbakir mit Armeeeinheiten und Panzern umzingelt. Es herrschte Ausgangsverbot. Telefonleitungen wurden unterbrochen. Was dann geschah, berichtet das Kurdistan-Komitee aus Köln.
Um 16.30 Uhr wurde der Demonstrationszug mit über 30.000 Menschen von Polizisten und Soldaten angegriffen und auseinandergeschlagen. Zwischen Polizei und Militärkräften und etwa 10.000 Demonstranten entwickelte sich eine Straßenschlacht, die immer heftiger wurde. Es heißt auch, dass die Guerilla unterstützend eingegriffen haben soll, und bis 16.30 Uhr wurden 3 Tote und 30 Verletzte durch Schüsse von Zivilpolizisten bekannt.
Neben dem Angriff auf die Trauerdemonstration haben es die türkischen Repressionskräfte besonders auf Journalisten und Abgeordnete abgesehen. Ein Bus mit mehreren Abgeordneten wurde von einem Hubschrauber aus mit Bomben beworfen, die Insassen schwer verletzt und sogar noch nachher anscheinend weiter verletzt. Im Verlaufe des Tages wurden Mitglieder von Menschenrechtsvereinigungen, Rechtsanwälte und Journalisten verschleppt oder schwer verletzt. Mit der Einführung des neuen Antiterrorgesetzes hatte der türkische Staat versucht, die Repression gegen die linke und kurdische Opposition zu verschärfen. Ziel dieses Gesetzes ist vor allem die legale Opposition. Diejenigen, die öffentlich gegen den Staat Stellung beziehen, werden quasi zur Zielscheibe. Gegen die Massen, die in letzter Zeit durch ihren Widerstand die Umsiedlung und Vertreibung ganzer kurdischer Dörfer verhindern konnten, und gegen die Guerilla verlor der türkische Staat in letzter Zeit an Terrain. Das scheint die Ursache zu sein, warum der Staat die Repression dermaßen brutalisiert. Wir werden hier auf RDL weiter dazu berichten. Zum Schluss noch ein Hinweis, und zwar gibt es zu Kurdistan demnächst auch in Freiburg eine Aktion. Diesen Montag ist für 16 Uhr eine Kundgebung am Bertholdsbrunnen geplant.
Ja, ich möchte jetzt noch ganz live was ergänzen. Und zwar haben wir noch erfahren von Lisi Schmidt nochmal eine genauere Schilderung dessen, was passiert ist. Da kann ich aber jetzt nur Auszüge von vorlesen. Lisi Schmidt wurde bei dem Überfall auf die Demonstration in Diyarbakir auch verletzt, ist allerdings, wie Medico International gerade berichtet hat, wieder aus dem Krankenhaus herausgekommen. Die schildert jetzt nochmal den Überfall auf den Bus. Ich lese es mal vor. Die nationale und internationale Presse flüchtet in den Bus der HIP, der am Friedhofseingang stand. Der Bus wurde von der Polizei angegriffen. Erst schossen die SEKs mit Tränengas in den Bus. Als die Pressevertreter und Parteimitglieder aus dem Bus flüchteten, wurden sie mit Stöcken und Gewehrkolben geschlagen, getreten und mussten sich dann auf den Boden legen. Über den Liegenden wurde Tränengas abgeworfen. Deutlich war der Einsatzbefehl zu hören: Lasst keinen, der im Bus ist, am Leben. Erst als das SEK erkannte, dass es sich um internationale Presse handelte, wurden sie etwas zurückhaltender. Ja, ich schildere danach weiter von Misshandlungen, berichtet auch, wie Maschinengewehrfeuer mitten in die Demonstration eröffnet wurde, von 50 bis 100 Polizisten dieser Sondereinsatzkommandos 3 Minuten lang in die Menge geschossen wurde. Ja, gut. Das wär's, was wir noch gerade rausgekriegt haben zur Situation in Kurdistan. Ich denke, da wird auch noch weiter berichtet werden müssen, was sich da vielleicht heute noch ereignet hat. Thank you.
Hey, the cotton lord, cotton's high. Lord's high. Your dad is rich. And your ma's so good looking, babe. She's looking good now.
Ja, hallo, hier ist wieder das Wagenburg-Info. Ja, ihr habt leider nichts von uns gehört, aber eine Pause und ein bisschen Abhängen war einfach nötig. Aber wie es nun mal immer ist, ist so, dass die Umstände, also das von außen, wieder große Aktivitäten hervorbringen und wir fangen wieder an, unseren Arsch hochzukriegen. Und zwar?
Denn am 26. Juni haben wir die Räumungsklage gekriegt. Es ist eine zivilrechtliche Klage, die übers Landgericht läuft. Geklagt wird auf Herausgabe des Platzes nach § 985 BGB. Zitat, der Eigentümer, bei uns ist das die Stadt, hat Anrecht auf seinen Besitz. Wir legen natürlich Widerspruch ein, beziehungsweise haben ihn schon eingelegt und sind jetzt schwer damit beschäftigt, ihn zu begründen. Aber wir dürfen auch nicht einmal selbst uns äußern, alles läuft nur über Anwältinnen. Der Gegenanwalt ist Mörder, wie sollte es auch anders sein, ein CDU-Fritze. Was wir bisher gemacht haben, wir haben uns mit Grünen, SPD und Friedensliste getroffen, woraufhin die einen Brief an Böhme geschrieben haben, dass die Stadt die Klage einstellen soll, bis ein Ersatzplatz gefunden ist. Am Montag in der Finanz- und Verwaltungsausschusssitzung wurde kurz über uns gesprochen. Wir haben da übrigens auch eine kleine Aktion gemacht und es waren natürlich kaum Leute da. Wo bleibt eure Unterstützung? Die einzige Zusage von Böhme, die wir bekommen haben, bis zum 15. September werden wir nicht geräumt. Was nicht unbedingt viel heißt, denn der Gerichtstermin ist vielleicht eh erst danach wegen der Gerichtsferien. Wenn der Mörder nicht gerade einen Antrag darauf stellt, dass die Widerspruchsfrist in die Gerichtsferien hineinreicht. Die Stadt will uns anscheinend unbedingt weghaben und will noch nicht einmal die Verantwortung für das Ergebnis ihrer Wohnungspolitik übernehmen, dass wir nämlich dann auf der Straße stehen. Wenn es nach ihr ginge, sollten wir ganz verschwinden. Wir sind ihnen zu unbequem. Sie haben Angst, dass wir zu einem attraktiven Zentrum werden könnten.
Aber für uns ist klar, wir bleiben auf dem Lehner Platz. Wir bleiben auf dem Platz, sonst gibt's Rabatz. Erzählt weiter, tratscht ihn um die Wagenburg herum. Es ist total wichtig, dass ihr rauskommt, euch Infos holt, dass einfach ja die Wagenburg wieder ins Gespräch kommt, dass wir nicht vergessen werden. Eine Möglichkeit dazu ist morgen, und zwar Freitag, ist bei uns abends Kneipe. Das ist für uns eine Idee, einfach, dass ihr Möglichkeiten habt, ja, Infos zu holen, dass wir gemeinsam überlegen, was wir noch für Aktionen machen können. Und wie gesagt, morgen Abend ist Kneipe mit ein bisschen Musik und auch Tanzen. Ja, und es wäre toll, wenn viele kommen würden. Dann noch eine Info, die jetzt nicht direkt mit unserer Wagenburg zu tun hat, aber ja, einfach mit allen Wagenburgen. Und zwar letztes Wochenende war in Bern ein westeuropäisches Wäglerinnen-Treffen, einfach zur Koordination von allen, die in Wägen leben, aber auch alle anderen, die Interesse haben am Leben im Wagen oder die unterstützen wollen, können da natürlich auch hinkommen und es waren auch ein paar da. Und es ist jetzt nicht das erste Treffen, es gab schon Treffen davor. Und da laufen halt viele Diskussionen darüber, wie es weitergehen kann, wie wir uns organisieren können, wie wir uns helfen können, ja, bei den ganzen Prozessen. Also, weil es ja nicht nur bei uns so, dass wir ja eine Klage bekommen haben, sondern also es ist bei allen anderen auch so. Und ja, und da halt Austausch, also wie die einzelnen Wagenburgen halt damit umgehen, was für Tipps sie haben. Und auf dem Treffen ist neben diesen Diskussionen und Austausch ist auch eine Zeitung entstanden und die Zeitung heißt Vogelfrei und die gibt's für 1 Mark auch hier im Infoladen in Freiburg zu kaufen. Das nächste Treffen ist Ende September in Berlin und aber davor wollen wir klar natürlich nochmal was sagen und vielleicht kommen ja auch andere Leute nicht nur von der Wagenburg mit. Jetzt wollen wir noch alle grüßen, besonders alle Wagenburgen in Amsterdam, Bern, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Tübingen, Stuttgart und so weiter und so weiter. Ihr seht, wir sind nicht nur die einzige Wagenburg.
Ja, die werden es leider nicht hören, weil RDL noch keine so große Sendefrequenz hat. Okay, das war von der Wagenburg aus Lehen im Zinklern. Jetzt kommt ein Lied von Consolidated, das heißt Unity of Oppression, weil mit Oppression hat ja heute fast alles zu tun, was im Info gesendet wird. Eben auch das Abschiebeinfo, was jetzt in 3-4 Minuten kommen wird.
my song, but the facts, we gotta face it. Men rape women and man rapes the environment, and people with the post-religious views are violent. How can we advance with a memory so short? We live in a society that kills animals for sport. And how can we discuss gender, class, or race when we can't respect the rights of lesbians and gays?
Racism.
Efforts to make a difference, we specialize. When the contradiction arises, we fail to realize the damage is done to the Native American. These singular issues I just can't understand. How you can love one and have hatred for another. You torture your sisters while saying peace to your brothers. As long as we insist on being so aggressive, we will continue to play the role of the oppressor. The men and women, straight and gay, whites and non-whites begin to unite. When humans can treat non-human species with fairness and dignity, then, only then, is there unity of oppression.
You have to understand the concept of unity
of oppression. To all the white liberals and non-white militants that oversimplify the impact of prejudice, blame it on the whites and you're right, but it keeps us divided. That agenda becomes short-sighted. I hear you condemning all racist sentiments, and then I hear you making anti-Semitic comments. Instead of only allowing one type of equality, place the blame on each other. Yet we should be expanding our scope of understanding and hope, just posing some questions and make some suggestions. We don't claim to speak from a position of authority. We only want one thing, and that's unity.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juli 1991.
Das war eben Consolidated mit Unity of Oppression. Jetzt war noch ein Anruf, der hat darauf hingewiesen, dass noch nicht ganz klar ist, wo sich die Wagenburg befindet, beziehungsweise dass Leute vielleicht noch nicht wissen. Also beschreibt es nochmal.
Ja, also die Wagenburg im Zinkland ist es in Lehen. Und zwar kommt ihr dahin entweder mit dem Fahrrad an der Dreisam entlang, also abwärts, und dann bei der Gaskugel, also an der Gaskugel vorbei, links abbiegen, auf die andere Seite gehen, also nicht auf die Fahrradfahrseite, sondern auf die andere Seite. Und da seht ihr uns dann schon, dann geht die Straße in den Zinkland rein. Oder ihr kommt mit der Straßenbahn, fahrt bis Padua-Allee, lauft dann auf dem Park-and-Ride-Parkplatz, lauft dann weiter geradeaus Richtung Dreisam und dann geht's rechts rein im Zinkland. Also im Zinkland, so heißt der Weg, wo wir stehen.
Und da ist morgen Abend Kneipe und Disco. Okay, ja. Viel Spaß.
Nun kommen wir zu dem Schwerpunkt Abschiebung bzw. auch Maßnahmen gegen die Abschiebung, die ergriffen werden müssen. Wir fangen an mit einer ganzen Reihe von verschiedenen Meldungen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Zunächst erstmal eine Meldung aus England. Verschärfung der Maßnahmen gegen die Flüchtlinge. Die englische Regierung hat angekündigt, die Gesetze gegen Flüchtlinge zu verschärfen. Ausgehend von den schon erwähnten Maßnahmen auf dem EG-Gipfel vor etwa 10 Tagen, an dem eine Vereinheitlichung der Einwanderung in die Europäische Gemeinschaft beschlossen worden ist, kündigte nun der britische Premierminister Major an, dass er künftig stärker zwischen den sogenannten echten Flüchtlingen und den sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen unterscheiden solle. Das Asylrecht solle aber nicht missbraucht werden und so weiter und so weiter. Wir kennen es schon, was in derartigen Situationen dann jeweils erzählt wird. Konkret heißt dies für England Verkürzung des Asylverfahrens, zugleich die Verschärfung des Verfahrens. Der freie Rechtsbeistand wird abgeschafft. Die Einwanderungsbehörden selbst werden zur sogenannten Rechtsberatungsstelle. Einige weitere Maßnahmen wurden ebenfalls angekündigt. In England selbst ist diese Verschärfung bereits auf Kritik gestoßen. Eurozentristischer Rassismus ist eine Formulierung, die dabei fiel. Das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Menschen unterschiedlicher Herkunft werde gefährdet.
Die französische Ministerpräsidentin Edith Cresson will Flüchtlinge in Großraumflugzeugen abschieben. Dies kündigte sie in dieser Woche in einem TV-Interview an. Es wäre nicht das erste Mal, schon 1986 ließ Frankreich 101 Afrikanerinnen nach Bamako ausfliegen. Und vor kurzem wurde ein marokkanischer Oppositioneller einfach in ein drittes Land ausgeflogen. Nun schlägt Frankreich erneut zu. Zur Disposition stehen etwa 100.000 Flüchtlinge, deren Antrag offenbar abgelehnt worden ist. Zur Disposition stehen schließlich nach Presseberichten auch weitere circa 500.000 illegal in Frankreich lebende Ausländerinnen. Hart will sie bleiben, wie sie sagt. Es muss nur das Gesetz respektiert werden. Wenn 10 über die Grenze geschafft werden müssen, dann sind es nicht 3 oder 5, sondern 10, die über die Grenze geschafft werden. Und das war am 10.7., also gestern. In einem anderen Interview aber hatte sich die französische Ministerpräsidentin noch deutlicher geäußert. Das war am 24. Juni. Wir müssen darauf achten, dass die Lebensqualität in unseren Städten nicht sinkt und die öffentliche Ordnung gewahrt bleibt. Das erfordert eine Einwanderungspolitik. Und noch viel dümmlicher argumentierte sie, wir haben nicht das amerikanische System, in dem jeder aufgenommen wird, aber keinen sozialen Schutz genießt, sondern das europäische der sozialdemokratischen Solidarität. Deshalb also wird Frankreich Flüchtlinge abschieben.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juli 1991.
Die europäische sozialdemokratische Solidarität sieht für die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Rita Waschbusch, anders aus. Sie sagte neulich, einen Verlust an Glaubwürdigkeit und Ansehen Deutschlands in der Welt befürchtet sie durch die Änderung der Rechtssituation sogenannte de facto Flüchtlinge. Sie hat in einem Schreiben an Bundesinnenminister Schäuble, CDU, kritisiert, dass der bisher in Länderkompetenz geregelte Abschiebeschutz für nicht anerkannte Asylsuchende aus Kriegs- und Krisengebieten seit dem 1. Juli in Frage gestellt werde. Damit sei für die betroffenen Flüchtlinge eine Situation entstanden, in der sie befürchten müssen, entgegen bisheriger Praxis in ihre Herkunftsländer abgeschoben zu werden, obwohl sie dort von Menschenrechtsverletzungen oder anderen Gefahren für Leib, Leben und Freiheit bedroht seien. Waschbüsch betonte, es handelte sich dabei größtenteils um solche Flüchtlinge, die schon seit Jahren in der Bundesrepublik lebten. Sie appellierte an den Bundesminister, alles in seiner Kraft Stehende zu tun, dass eine solche Entwicklung nicht eintrete. Wiederum hat sich auch besorgt der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Prälat Georg Hüßler, über die Abschottungspolitik der europäischen Staaten gegenüber Ausländern und Asylanten geäußert. Kirche und Caritas müssen wachsam sein, sagte Hüßler im Südwestfunk, ein anderes Radio. Die Eingliederung der über 4 Millionen Ausländer in der Bundesrepublik sei eine ständige Aufgabe und noch nicht abgeschlossen. Hüßler wies darauf hin, dass auch andere Probleme bestehen und auch vor allem in dem ehemaligen DDR.
Nun eine Meldung aus Bayern, konkret auch, welche Situationen Flüchtlinge zu erwarten haben bei zukünftigen Abschiebungen. Nach Angaben nämlich des Bayerischen Flüchtlingsrates müssen allein in Bayern mehr als 20.000 Menschen mit der Abschiebung rechnen. In einigen Städten Bayerns sei es bereits zu Panik unter den Flüchtlingen gekommen, die dann in ihrer Heimat einer sehr ungewissen Zukunft entgegensehen müssten. Und das Beispiel der Auseinandersetzung aus Kurdistan haben wir vorhin auch schon gehört. Nach Angaben einer Sprecherin des Bayerischen Flüchtlingsrates werden mit den derzeitigen Maßnahmen die Genfer Konvention ausgehöhlt, obwohl diese Genfer Konvention von der BRD-Regierung unterzeichnet worden ist. Mit Unterschriftenaktionen und Informationsveranstaltungen wird man in Bayern von Seiten des Bayerischen Flüchtlingsrates auf die Situation hinweisen. Der Flüchtlingsrat selbst wird es aber nicht bei Appellen und Unterschriftenaktionen belassen. In Nürnberg zum Beispiel hat sich bereits ein Flüchtlingskomitee gegen Abschiebung gebildet, das mit der Unterstützung des dortigen Ausländerbeirats, Betreuerinitiativen und auch Flüchtlinge selbst über die neue Rechtslage unterrichten will. Es werde auch verstärkt an Kirchenasyl und ähnliche Hilfsaktionen gedacht, so die Sprecherin dieses Bayerischen Flüchtlingsrates. Betreuerinitiativen seien auch aufgefordert, Flüchtlinge selbst nicht mehr allein auf die Ämter gehen zu lassen. Wer weiß, was ihnen dort blühen werde.
Das Sozialamt in Aachen hatte ein Problem. Sie waren der Ansicht, dass Flüchtlinge sich mehr auszahlen lassen, als ihnen eigentlich zusteht. Was machte sie? Sie kontrollierten alle Akten von Flüchtlingen, ihre Fotos und verglichen diese mit den Personen, die sich Sozialhilfe auszahlen ließen. Das sind 4.008 Akten. Ihre jetzigen Vorstellungen gehen noch weiter. Zukünftig soll beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden eine zentrale Erfassung aller Antragstellerinnen erfolgen, um den sogenannten Missbrauch auszuschließen. Nun gibt es aber seit heute eine weitere Meldung in der westdeutschen Beschäftigungspolitik. Das Verbot für Asylbewerberinnen, nicht zu arbeiten, wurde aufgehoben. Jetzt dürfen sie offiziell auch arbeiten, so jedenfalls die Angaben der Vereinigung Pro Asyl in Frankfurt. Allerdings dürfen sie nur arbeiten, wenn keine geeignete deutsche oder Arbeitskraft aus dem EG-Bereich seine Arbeitsstelle einnehmen will. Über tarifliche Behandlung für Flüchtlinge stand in dem Bescheid offenbar nichts. Nun dürfen sie also offiziell und ganz legal für einen Hungerlohn arbeiten.
Und nun eine Meldung aus Freiburg vom Ausländerbeirat. Vergangene Woche, vergangenen Donnerstag, traf sich der Ausländerbeirat, das heißt also von einer Wahl gewählte Ausländer oder Ausländerinnen und Vertreter, Vertreterinnen verschiedener im Gemeinderat bestehender Parteien. Selbst die Republikaner sind dort anwesend. Ein Thema bei dieser Sitzung des Ausländerbeirates am 4. Juli war die Problematik der Abschiebungen. Ein Ergebnis dieser Sitzung des Ausländerbeirates ist, dass dieser Ausländerbeirat nun ein Informationsblatt verteilen will, mit dem auf die rechtliche Situation für Flüchtlinge hingewiesen werden soll. Und zwar im Wesentlichen hingewiesen werden soll in den Flüchtlingen verständlichen Sprachen. Dort soll also aufgezeigt werden, was derzeit rechtlicher Tatbestand ist, soweit es jedenfalls im Moment zu erfahren ist. Der Ausländerbeirat will höchst bald dieses Informationsblatt an möglichst alle Flüchtlinge hier in Freiburg verteilen, möglichst aber auch darüber hinaus, sodass also auch im Umkreis des Regierungsbezirkes Freiburg Flüchtlinge über ihre derzeitige Situation informiert werden. Ein weiterer Punkt, ein weiterer konkreter Punkt. Nach Beschluss der Innenministerkonferenz von Anfang Mai 1991 soll abgeschoben werden, auch in den Libanon. Grundlage für diesen Entscheid, auch in den Libanon abzuschieben, und zwar für jene, die nach dem 31. Dezember 1985 in die BRD gekommen sind, ist ein sogenannter Lagebericht zum Libanon, ein Lagebericht des Auswärtigen Amtes, der erstellt worden ist mit Datum vom 15. Januar 1991. Dieser Lagebericht ist offenbar im Wesentlichen wohl von der deutschen Botschaft in Beirut ausgeführt und ausgestellt worden. Und aus diesem Lagebericht geht nun hervor, wie die Abschiebesituation für Flüchtlinge, die in den Libanon abgeschoben werden, aussehen könnte. Erster Punkt, Zitat, absolute Sicherheit wird im Libanon nirgends geboten. Der Staat ist noch nicht wieder in der Lage, überall für Schutz, Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Zweiter Punkt. In der gegenwärtigen Phase sind Libanesen aller Konfessionen im Land weitgehend sicher, solange sie sich nicht gegen die Sicherheitsbelange, insbesondere der Syrer, verstoßen. Dritter Punkt, wie kann man zum Beispiel in den Libanon einreisen? Ein Beispiel, Flughafen Beirut, Zitat aus diesem Lagebericht, er steht unter Kontrolle des syrischen Geheimdienstes. Es sollten über den Flughafen also nur Personen einreisen, die sich nicht prononciert gegen Syrien ausgesprochen haben oder tätig waren und nicht solche, die Hisbollah zum Beispiel unterstützt haben. Ein zweites Beispiel, der Hafen Junye. Auch über ihn wäre theoretisch eine Einreise möglich. Aber Zitat aus dem Lagebericht, dort sollten nicht einreisen Armeeangehörige oder ehemalige Armeeangehörige im kampffähigen Alter, die, da sie Gefahr laufen, von der Force Libanaise, einer rechten Miliz, festgesetzt zu werden oder genötigt zu werden, sich dieser Miliz anzuschließen. Zwei Beispiele aus dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes, mit dem begründet wird, dass die Abschiebung in den Libanon möglich sei, dass gleichzeitig aus diesem Bericht aber heraus erkennbar ist, dass eine Sicherheit für Abgeschobene im Libanon überhaupt nicht vorhanden ist.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juli 1991.
Oui, c'est une victime de la papa spécialement mon bol. Il est passé à la casserole. C'était la fin des haricots. On n'avait plus rien à gâter. Oh, c'était très bien tout ce qui était. Nous ne sommes pas des assassins. On l'a vu sans le tuer. Attrapé même, pas meurtrier. Pas meurtrier, pas yé. Pas meurtrier. Un bon gars, puis c'était tellement innocent qu'il en était même compétent. Lui qui était macrobiotique, s'est goinfré toutes ses plantes des pieds. Nous on n'y a même pas touché. Puis ligoté comme un gigot, l'avait des fourmis au bingo. Oui, monsieur le procureur, on ne ferait pas de mal à une mouche, on ne ferait pas de mal. Non, pas de mal à une mouche, à une mouche, à une mouche. Une allumette qui n'était plus dans son assiette. Allons lui à sa fête. Vous pouvez juger la bestiale, mais nous ne sommes pas des chacals. C'est immoral d'avoir la dalle. C'est l'estomac dans les talons qui nous a fait perdre la raison. Alors on a fait un gueuleton. C'était la fin des haricots, on n'avait plus rien à gratter. On sortait faible et constipé, nous ne sommes pas des assassins. On l'a vu sans le tuer. Affamé même, pas meurtrier, pas meurtrier, pas lié, pas meurtrier.
Pas meurtrier, pas meurtrier.
Das war ein Lied von der Gruppe Les Négresses Vertes. Ist eine Gruppe aus Südfrankreich. Am Freitag war eine Veranstaltung zu der Thematik, in der der Rechtsanwalt Stiegler über die Auswirkungen des Ausländergesetzes informiert hat. Er sprach unter anderem über die juristische Situation, was sehr detailliert war und die Situation selbst sehr kompliziert ist. Wir werden hier jedoch einen Teil wiedergeben, was gegen Abschiebungen juristisch gemacht werden kann.
Die Frage ist nun, was kann man machen, wenn jemand von den Flüchtlingen in die Situation gerät oder, sagen wir mal, allgemeiner ausgedrückt, wenn er auf sie zukommt und fragt, was kann mir passieren? Ich habe es gestern Abend auf einer Veranstaltung gesagt, es ist ganz wichtig, dass alle wissen, dass man zunächst mal unterscheiden muss, ob noch jemand im Asylverfahren ist oder nicht. Ich erlebe es immer wieder, dass ich von 5 oder 6 Leuten über denselben Fall Anrufe erhalte mit der Anfrage, ob denn wirklich jetzt unmittelbar eine Abschiebung bevorstehe. Und wenn man dann mal genauer hinsieht, dann stellt man fest, dass die Leute einen Ablehnungsbescheid des Bundesamtes erhalten haben, der ihnen mit einem weiteren Bescheid der Ausländerbehörde zugestellt wurde. Und im Bescheid der Ausländerbehörde wird eine Ausreiseaufforderung ausgesprochen und die Abschiebung angedroht. Alle diese Leute haben aber selbstverständlich noch die Möglichkeit, ein Rechtsmittel einzulegen. Und solange sie das tun, sind sie geschützt. Und man kann in der derzeitigen Situation jedem, egal ob er sich Chancen ausrechnet oder nicht, nur dringend raten, diese Rechtsmittel einzulegen, bis klar ist, wie es weitergeht. Denn damit hat er einen automatischen Schutz vor Abschiebung nach § 52 des Ausländergesetzes. Wer im Asylverfahren ist, ist geschützt bis zu dessen rechtskräftigen Abschluss. Es sei denn, dass sein Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde und er nicht innerhalb einer Woche einen Eilantrag gestellt hat oder das Eilverfahren bereits abgeschlossen ist und die Hauptsacheverfahren noch anhängig sind. Eine zweite Gruppe, ebenfalls sehr wichtig, sind diejenigen, die zwar ein abgeschlossenes Asylverfahren hinter sich haben, ohne anerkannt worden zu sein, die aber deshalb keinen Erfolg hatten, weil sie entweder Nachfluchtgründe verwirklicht hatten oder weil sie angeblich Sicherheit in einem Drittstaat gefunden hatten. Vielfach hat man seit 1987, ja, man muss sagen, in 30-40% aller Fälle Ablehnungen ausgesprochen mit der Begründung, ihr seid in Jugoslawien, sonst wo, Sudan und wo immer auch sicher gewesen und bekommt deswegen kein Asyl und hat sich um den Rest nicht mehr groß gekümmert. Diesen Leuten hat man trotzdem nur Duldungen ausgestellt. Oder man hat ja allen, die nur sogenannte Nachfluchtgründe verwirklicht hatten, also zum Beispiel die nur wegen des Asylantrags oder wegen exilpolitischer Betätigung Verfolgung zu erwarten hatten, hat man kein Asyl gewährt mit dieser neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit 1987. Diese Leute können wieder einsteigen in das Asylverfahren und damit den automatischen Abschiebungsschutz erreichen, indem sie einen Feststellungsantrag nach § 51 des Ausländergesetzes stellen. Denn dieses sogenannte kleine Asyl ist ja jetzt in die Zuständigkeit des Bundesamtes übertragen worden seit 1.1.91. Und dieser Antrag gilt ebenfalls als Asylantrag mit der Folge des automatischen Abschiebungsschutzes. Wenn die Ausländerbehörde dem nicht entspricht, muss man ein Eilverfahren einleiten. Da denke ich vor allem an die Tamilen, die auf diese Weise versuchen könnten, über Folgeanträge wieder reinzukommen. Oder ich denke an die Leute, die dann nach langjährigem Aufenthalt hier sich hier exilpolitisch betätigt haben, weil sie davon ausgingen, dass sie hier längere Zeit bleiben konnten, keine Risiken mehr eingehen und denen man da sicherlich nicht zum Vorwurf machen kann, die können wiederum diesen Einstieg wagen mit dem automatischen Abschiebungsschutz. Und dann haben wir schließlich die Gruppe derjenigen, die das nicht mehr erreichen können. Da denke ich vor allem an die Libanesen und an die Palästinenser. Das ist sicherlich die Gruppe, die zuerst angesprochen ist. Und da muss man wiederum unterscheiden. Und das ist natürlich oft den Leuten selbst gar nicht mehr so geläufig. Das ist dann eine Frage des Nachfragens, der Aufklärung. Und da muss man auch in die Papiere reingucken. Ist schon mal eine Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung ergangen, die rechtskräftig geworden ist oder nicht? Wenn noch keine ergangen ist, muss die erstmals ergehen. Und gegen diese Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung kann wieder um ganz normalen Rechtsmittel eingelegt werden. Das allerdings keine aufschiebende Wirkung hat, sodass man dort wieder einen Eilantrag stellen muss, um die aufschiebende Wirkung zu erreichen. Aber diese Leute gewinnen ja auch Zeit. Es muss ihnen erstmal zugestellt werden. Ich meine sogar, dass sie vorher angehört werden müssen. Und sie können dann die Rechtsmittel einlegen. Da verbleibt genügend Zeit, um Gründe geltend zu machen. Dann gibt es die andere Gruppe. Das hat zum Beispiel in Libanesen zeitweilig gegeben, dass man ihnen Ausreiseaufforderungen und Abschiebungsandrohungen zugestellt hat, die zwischenzeitlich rechtskräftig geworden sind. Hier ist wiederum zu unterscheiden zwischen denjenigen, die länger als ein Jahr geduldet sind. Wenn sie länger als ein Jahr geduldet sind, ist nach § 56 Absatz 6 zwar die Abschiebung durchzuführen, sie muss aber 3 Monate vorher angekündigt werden. Und das bedeutet auch, dass man 3 Monate Zeit hat, um zum Beispiel Eilanträge zu stellen, auch Leute zu mobilisieren, Gericht anzurufen und auf diese Weise zu versuchen, Rechtsschutz zu erreichen. Das ist natürlich kurz genug, aber man hat 3 Monate Zeit, um das zu erledigen. Wirklich in dringender Gefahr sind nur diejenigen, die bereits einen rechtskräftigen Abschiebungsbescheid erhalten haben und weniger als ein Jahr geduldet sind. Denn die könnten sofort abgeschoben werden. Und das muss man bei jedem einzelnen Fall ermitteln, wie das ist, und muss dementsprechend reagieren. Bei all diesen Gruppen, die ich jetzt genannt habe, muss man immer auch sehen, dass wir hier nur vom Schutz vor Gruppenabschiebungen reden. Oder anders ausgedrückt, vom Gruppenabschiebungsschutz. Jeder Einzelne kann sich aber auch darauf berufen, dass ihm zu Hause Folter droht oder unmenschliche Behandlung im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention, was auch in Bürgerkriegssituationen der Fall sein kann, oder dass ihm, wie es in diesem Paragraphen 53 Absatz 6 heißt, doch mal nachlesen, dass ihm zu Hause erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht. Das ist der sogenannte individuelle Abschiebungsschutz. Und auf den kann sich jeder berufen und den kann er jedes Mal erneut geltend machen. Diese individuellen Abschiebungsverbote muss die Ausländerbehörde auch beachten. Das Problem sehe ich eher darin, dass die Leute, die Betroffenen selber, über die Möglichkeiten des Rechtsschutzes zu wenig unterrichtet sind. Das ist das eine. Dem soll ja immerhin in Freiburg abgeholfen werden durch den Ausländerbeirat, der in der jeweiligen Nationalsprache Informationen ausgeben will. Das wird vielleicht nachher noch gesagt werden. Und das zweite ist, dass man vielleicht an Gerichte gerät, die keine Lust haben, Abschiebeverbote auszusprechen oder die ungenügend informiert sind. Das sind die zwei großen Gefahren. Die dritte vielleicht, dass man jetzt in ein Sommerloch reingerät, wo weder der zuständige Anwalt noch der zuständige Betreuer oder auch bei Gericht nicht der Richter erreichbar ist, der vielleicht die meiste Kenntnis in dem Fall hat. Das ist sicherlich eine Gefahr, die ich zu unterschätzen ist. Aber ja, das muss man in Baden-Württemberg haben ja die missliche Situation, dass die Ausländerbehörde ja praktisch sämtliche Kompetenzen an die zentrale Abschiebebehörde in Karlsruhe abgetreten hat. Und man darf also nicht darauf vertrauen, dass man einen besonders netten Sachbearbeiter im Ausländeramt hat oder wie es jetzt hier der Herr Dennert gesagt hat in Freiburg, so schnell passiert hier nichts. Wenn die Akten in Karlsruhe sind, machen die von sich aus, was sie wollen. Und das ist deswegen darf man auch nicht auf das Sommerloch vertrauen bei der Ausländerbehörde. die zentrale Abschiebebehörde in Karlsruhe kennt kein Sommerloch, nach meiner Erfahrung jedenfalls nicht. Gut, ich glaube, das war das, was man mal zur rechtlichen Situation sagen kann.
Soweit Rechtsanwalt Stiegler, letzten Freitag auf einer Veranstaltung, ein Auszug aus seinem Referat in Freiburg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. Juli 1991.
Morgen, Freitag um 20 Uhr in dem Radikal-Demokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 trifft sich wie immer am Freitag der Sprecherinnenrat. Organisatoren der Veranstaltung vom letzten Freitag und darüber weiter zu berichten.
20 Uhr in Freiburg ist das. Der Ausländerinnenbeirat, sollte eigentlich auch heißen, hat sein Büro, wo dieses Informationsblatt, was vorhin erwähnt worden ist, abzuholen ist, hat sein Büro in Freiburg im Friedrichsring 33. Ein Termin, der noch vergessen worden ist bei dem Beitrag zu Kurdistan, bezieht sich auf ein Solidaritätsfasten von Samstag bis Montag, ebenfalls in Freiburg im Radikaldemokratischen Zentrum. Ein Solidaritätsfasten, was erinnern soll an ein Todesfasten zur gleichen Zeit, heute vor 9 Jahren, 1982, im Radikaldemokratischen Zentrum von Samstag bis Montag. Und Montag um 16 Uhr wird dieses Solidaritätsfasten mit einer Kundgebung in Freiburg am Bertholdsbrunnen abschließen.
Am Dienstag, der 6., wird die Konferenz der Innenminister in Bonn stattfinden.
Und auf dieser Konferenz soll noch einmal überlegt werden, ob es eventuelle Änderungen an der derzeitigen Regelung der Abschiebepraxis gibt. Der Sprecher- und Sprecherinnenrat hat für den 20. Juli eine Kundgebung überlegt, eine Kundgebung vor dem Regierungspräsidium als der hier zuständigen Stelle in Freiburg. Regierungspräsidium in der Kaiser-Josef-Straße in Freiburg. Darüber wird aber auch noch genauer berichtet werden.
Und als letzte Meldung, euch zu erinnern, dass am nächsten Donnerstag um 16.30 Uhr ist nochmal 18.30 Uhr, ja, also 6:30 ist nochmal diese Info über oder gegen die Abschiebungskampagne. Vielen Dank und bis Donnerstag.
So, jetzt kommen wir noch weitere Veranstaltungshinweise und ich weise nochmal darauf hin, dass die Sendung noch weitergeht. Bis 6:30, das Info ist noch nicht zu Ende, kommen aber trotzdem jetzt Veranstaltungshinweise, weil sie halt immer kurz vor 7 kommen. Da wird zum ersten Mal ein Treffen, das hat aber schon um 18 Uhr angefangen, sehe ich gerade, wo sich Erzieherinnen, Erzieher, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter treffen sollen und zwar von der Freiburger Uniklinik. Das Treffen ist in der Gaststätte Bosporus in Habsburger Straße in Freiburg. Hat um 18 Uhr angefangen, aber vielleicht kommt ihr ja noch rechtzeitig hin. Da geht es eben darum, dass die Leute in der Uniklinik über ihre unerquicklichen Arbeitsbedingungen auseinandersetzen wollen.